Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Logbuch, Aufzeichnung einer Reisejournalistin. Wir sitzen heute im Hamburger Sonnenschein im Wohnzimmer von Kiki Baron. Hallo Kiki.
Hallo Jonas.
Wir haben letzte Folge sind wir dir gefolgt auf ein extremes Abenteuer durch die Philippinen. Und jetzt ist es so, dass wir nicht nur eine kleine Nachgeschichte oder eine kleine Geschichte nachreichen müssen von der letzten Folge, sondern dass die heutige Folge ja, inhaltlich direkt anknüpft. Die Ereignisse sind zwar völlig anders und spielen sich auch woanders ab, aber sie knüpft zeitlich genau an das, was in der letzten Folge passiert ist. Und zunächst aber wolltest du einen kleinen Nachtrag liefern zur letzten Folge. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Das habe ich ja nicht jetzt erst erfahren. Also muss dazu sagen, die Protagonisten in der letzten Geschichte war unter anderem Bob Hobman. Und es spielte auch der Vizegouverneur von Taui Taui mit, Gary Matbar. Ich glaube, den habe ich ein paar Mal genannt. Mhm. Wie gesagt, ich stehe immer noch mit Bob in Kontakt. Und der hatte mir dann letztens den Ausgang von Gary Matbar erzählt. Nämlich, dass er mir erstens sagte, dass der sich also als einer der größten Kriminellen überhaupt in dieser Region herausstellte, weil er, ja, eigentlich war er Vizegouverneur, aber er steckte sowohl mit den Rebellen als auch mit den Piraten unter einer Decke und drehte sich dann immer gerade so, wie es passte. Und das ist dann wohl in den 90er Jahren gewesen, dass er mit einer Regierungsdelegation aus Manila, hat er auch so einen schönen Bootstrip gemacht, wahrscheinlich wie ich, da durch die wunderbare Inselwelt. Aber man hatte ihm eine Bombe in den Tank gelegt. So. Das Boot flog in die Luft. Alle, die da drauf gesessen hatten, flogen mit, außer Gary Matbar, der hat überlebt. Und hat dann wohl noch eine Weilchen gelebt, aber nicht mehr zu lange, aber jedenfalls keine Konsequenzen gehabt von der Bombe. Und dann erzählte Bob die Geschichte, wie er dann letztendlich gestorben ist, nicht als Märtyrer und auch nicht als Held, sondern er hat sich eines schönen Abends auf sein Bett geschmissen und dann hat sich eine Spirale aus der Matratze in seinen Rücken gebohrt.
Wow.
Sprich, es gab eine Blutvergiftung und daran ist er dann zugrunde gegangen.
Also das muss man sich mal vorstellen. Als Vizegouverneur von Tawi Tawi so ein bewegtes und durchaus kriminelles Leben zu führen, sich ständig ja auch Gefahren von Verrat und was nicht allem auszusetzen, einen Bombenanschlag zu überleben und das ist dann letztlich das, wie es zu Ende geht. Wahnsinn, komplettiert eigentlich auch nur den Wahnsinn der letzten Folge noch einmal. Und sehr spannend, dass wie solche Geschichten von solchen Menschen, denen du da, deren Biografie du da kurz gestriffen hast, wie das dann zu Ende geht oder weitergeht.
Genau, das ist richtig, ja.
Werfen wir den Blick auf die heutige Folge, weil heute geht es wieder um ein absolut fassungslos, also für mich lässt es fassungslos zurück, ein Abenteuer, was du erlebt hast. Und die letzte Folge endete oder spielte 1983 beziehungsweise 84 und im letzten Schritt warst du auf Bali. Natürlich wirst du die Protagonisten noch ein wenig näher erläutern für alle, die letzte Folge noch nicht gehört haben. Aber ich glaube sowieso, die Folge ist spannend genug, das hat jetzt mit der letzten Folge nicht viel zu tun, aber es tauchen eben wieder dieselben Protagonisten auf. Worum geht's heute?
Zum Teil tauchen sie auf, ja. Zum anderen Teil schließt eigentlich das, was ich dann danach erlebt habe, von Bali ausgehend, ja, es war die gleiche Reise. Und die Reise war 1985. Ich habe das nochmal in meinem Tagebuch nachgeschlagen und habe festgestellt, ich habe auch sehr intensiv geschrieben. Dass ich dazu Zeit hatte, dazu komme ich dann gleich. Sehr viel Zeit. Und auf der Reise. Und ja, also das Ganze spielt, wie gesagt, fängt an mit Bali. Nach Bali bin ich gekommen, das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt, durch Walter de Vries, den ich wiederum auf dem Oktoberfest kennengelernt hatte. Und der kurz danach eine Reise, sag ich mal, zu seinen Wurzeln machen wollte, nämlich nach Indonesien. Dort ist er geboren und ein großer Teil seiner Familie lebt dort. Und
er selbst lebt aber eigentlich in Holland.
Er lebt in Holland, er ist Holländer. Und fragte mich dann, irgendwie, ob ich nicht mitkommen wollte. So, wie gesagt, das erwähnte ich ja auch schon in der Folge davor. Und ich dann gedacht habe, ja klar, kriege ich irgendwie hin. Und wir haben uns dann in Jakarta getroffen. Das war, wie gesagt, im 85, im Frühjahr. Und sind dann eigentlich haben verschiedene Sachen gemacht in Indonesien, verschiedene Inseln besucht und immer wieder tauchten seine Verwandten irgendwo auf. Das war ganz spannend. Allerdings auf Bali nicht. Von Bali habe ich auch noch erzählt, dass Walter und ich, wir waren die einzigen Gäste in dem Hotel, Nusa Dua Beach Hotel, was jetzt gerade sein 38-jähriges Jubiläum feiert. Und und dass wir in dem Zusammenhang auch Jon Züricher kennengelernt haben. Genau. So, nur um die Namen jetzt nochmal zu erwähnen.
Das war der Besitzer des Hotels.
Das war der Besitzer vom Swiss, von dem Restaurant, genau. Der jetzt auch immer noch auf Bali ist heutzutage. Schweizer Vize, weiß ich gar nicht mehr, Vizekonsul nennt man das, glaube ich, oder Konsul. Aber spielt in dem Zusammenhang jetzt gar keine Rolle, sondern den haben wir dort kennengelernt und muss aber noch mal kurz zurückgreifen. Auf der Reise, auf dem Flug von Amsterdam nach Jakarta habe ich im Bordbuch über die Kommodos gelesen. Ja, jene Drachen nennt man sie, die auf der Insel Komodo leben. Deswegen sagt man eben auch Komodo-Drachen.
Komodo-Warane.
Genau, die Warane, die riesigen Viecher. Und also in dem Bordbuch erschien mir irgendwie so, das war jetzt was ganz Neues, als hätte man die neu entdeckt sozusagen. Mhm. Stimmt natürlich nicht, aber so hörte sich das an. Und da habe ich natürlich auch gedacht, ey, das ist ja eine geile Geschichte.
Klar.
Die will ich sehen. Mhm. Und als wir dann auf Bali waren, sprach ich also den Jon Züricher darauf an und sag, weißt du was irgendwie über diese Kommodos? Und dann sagt er, ja, aber gefährliche Geschichte, weil da ist mal ein Schweizer Journalist verschwunden. Man fand von ihm eigentlich nur noch die Kamera. Na, irgendwie wurde das natürlich in meinen Ohren dann noch spannender. und Walter fand das auch ganz gut. Und haben gedacht, okay, versuchen wir doch mal dahin zu kommen. So, wie gesagt, wir reden jetzt von 85. Flugverbindung gab es natürlich und wir sind dann tatsächlich losgeflogen und auf die Insel Sumbawa zu einem Ort, der heißt Bima. Und wir mussten aber zu einem Fischerdorf namens Sape, was 50, 60 Kilometer entfernt war. Und wie es dann weitergehen soll, das wussten wir eigentlich alles noch nicht. Man sagte uns, eigentlich gibt es eine Fähre, um nach Komodo zu kommen. Aber ihr müsst dann mal sehen, wenn ihr schon fahrt. Wurden also von allen möglichen Seiten natürlich auch gewarnt, wir sollten das mal nicht machen. So, auch wegen der ganzen Infrastruktur und so weiter. Jedenfalls sind wir da hingeflogen und haben uns dann ein BEMO gemietet. Ein BEMO ist der indonesische Ausdruck für so einen kleinen, so eine Art Minivan. Mhm. Und um nach Sape zu kommen. Sind dann auch nach Sape gekommen. Und das war, wie ich in meinem Tagebuch danach gelesen habe, auch wieder so ein total versiffter Ort, wo die Leute auch ziemlich schmutzig waren. Aber sie waren unglaublich freundlich. Mhm. Und dann haben wir versucht, da irgendwie ein Boot zu finden. Also wir hörten dann ziemlich schnell, muss also sagen, Walter spricht Indonesisch. Mhm. Und hörten dann ziemlich schnell, dass es diese Fähre wohl gegeben hat, aber die war schon seit 2 Monaten kaputt. Also das war keine Alternative.
Also die Fähre, die von da nach Komodo geführt hätte.
Ja, genau, über Komodo nach Labuan Bajo. Das ist dann wiederum die nächste Insel, Flores. Und wo man uns dann hätte rausschmeißen können. Aber wie gesagt, die Fähre war gar nicht da. So, nun waren wir aber schon in Sape und haben gesagt, wir wollen nach Komodo. Also irgendwie kriegen wir hier schon ein Schiffchen. Und tatsächlich, letztendlich fanden wir dann einen Fischer, der bereit war, uns nach Komodo zu fahren.
Und Komodo, um das vielleicht kurz einzuordnen, ist eine Insel, eine der kleinen Sunda-Insel, 390 Quadratkilometer groß, etwa 2000 Einwohner. Und bekannt ist sie eben vor allem für die Komodo-Warane. Das ist die größte gegenwärtig lebende Echsenart tatsächlich. Dafür sind sie halt bekannt. Und du wolltest dich jetzt in dieses Abenteuer schmeißen und der Fischer hat es dir ermöglicht.
Genau, er hat es letztendlich ermöglicht.
Die Geschichte oder der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, die du jetzt erzählst, ist ja ein Schiffbruch. Und woran wir uns heute tatsächlich langhangeln, entsprechend unserem Namen, sind deine Aufzeichnung, die Aufzeichnung einer Reisejournalistin. Und bevor wir jetzt wie es passiert ist und wie es dazu kam und wie es war, greifen vor und du liest mal aus einer Passage aus deiner Aufzeichnung von 1985 vor und dann kannst du danach ja erläutern, wie sich das Ganze ergeben hat.
Genau, machen wir doch mal. Just als als wir dann sehr viel Zeit hatten, weil nämlich unser Schiff kaputt gegangen war und das Ganze entwickelte sich zu einem tatsächlichen Schiffsbruch mehrere Tage lang, ich glaube 5 oder 6 Tage. Und da habe ich hier geschrieben, während ich diese schreibe, hocken wir an diesem Mittwoch zur Abflugszeit, also das war die Abflugszeit von Bima zurück nach Bali, in einer wunderschönen Bucht in Komodo, etwa 10 Kilometer vom Nationalpark entfernt, auf den Korallen mit kaputtem Motor. Etwa 100 Meter entfernt die wahnsinnigste Strömung mit Strudeln und Untiefen, die ich je gesehen habe. Da sind wir heute Nacht mehr oder weniger treibend durch. Der Mond schien helle und machte die ganze Szene um uns herum noch gespenstischer. Ich muss gestehen, dass ich einen ganz schönen Druck auf der Brust hatte. In fast greifbarer Nähe lagen helle Strände, doch der Kapitän meinte, es wäre zu gefährlich, darüber zu kommen, wie auch immer, zu laufen, zu fahren, mit dem Boot sowieso, weil es kaputt gehen würde, beziehungsweise zu treiben. Und dann noch mal ein Stückchen weiter. Immer wieder, wenn der Motor ansprang und wir ein paar Meter schafften, ging es Richtung auswärts. Also wir trieben sogar, wo meiner Meinung nach die Strömung noch schlimmer war als das, was wir dort, sag ich mal, in der Nähe der Korallen oder auf den Korallen erlebten. Ich meine, da gibt es Ebbe und Flut. Da treibt man natürlich dann eigentlich auch schon, wenn man nicht festsitzt. So, und vom Meer aus sieht es aus, als ob das Meer in der Ferne sieht aus, als ob es kocht, beziehungsweise gewaltige Quellen an die Oberfläche treiben. Das hatten wir auch schon morgens erlebt, als wir da angekommen sind. Sind wir also zwischen Sumbawa und Komodo, sind unglaubliche Strömungen. Mhm. Klar, stößt der Indische Ozean mit der China Sea zusammen und die Passage sind vielleicht so 10 Seemeilen, sag ich mal. Ganz genau weiß ich das nicht. Und da hatte ich dann immer wieder gesehen, dass da, also das sah aus wie die Wasseroberfläche sah teilweise aus wie, ich sag mal, wie eine Schallplatte mit Rillen. Ungefähr ein Durchmesser von so 30, 40 Metern und die drehte sich. Und in der Mitte waren hin und wieder immer auch so Holzstückchen zu sehen, wo man dachte, vielleicht ist da ein Boot irgendwie untergegangen.
Oh ja.
Okay, das waren so meine Gedanken.
Das, was man halt so denkt in diesen Momenten.
Genau. Und jetzt habe ich aber ja noch weitergeschrieben, von unserem idyllischen Plätzchen in dieser Bucht, werden wir auch ein Foto von zeigen, weißer Sandstrand, grün dahinter, hört man in der Ferne die Strömung und die Strudel rauschen und röhren.
Ständige Bedrohung der Natur.
Genau. Und es sind eigentlich kaum Wellen zu sehen, jedenfalls von dem Platz aus, wo wir in dem Moment waren. Und es ist absolut windstill. Ab und zu tauchen dreieckige Flossen aus dem flachen Wasser aus. Der größte Hai, den wir bisher sahen, war circa 2 Meter. Und das im knietiefen Wasser. Ich gehe mal zurück nach Sape.
Ja.
Und wir tuckern los. Der Fischer hatte uns gesagt, okay, wir können nachts erst losgehen wegen Ebbe und Flut und vor allen Dingen sei Mondschein und dann könnte er was sehen. So. Und dann sind wir abends um 10 losgetuckert, durch die Bucht erstmal, alles klares, glattes Wasser, wunderbar. Und irgendwie kann ich mich daran erinnern, dass wir im Mondschein in der Ferne irgendwie so einen weißen Strich am Horizont sahen. Und als wir näher kamen, stellten wir dann fest, das war kein Strich, sondern das war ein Break von Wellen. Also da setzten dann schon diese Strömung ein. Er war ziemlich hoch und unser Boot war ziemlich klein.
Also das heißt sozusagen Wellen auf dem offenen Wasser?
Ja, genau. Mhm. So wie so ein Surfbreak, ja, aber auf dem offenen Wasser. Und auch kontinuierlich, sozusagen eine stehende Welle, ein stehender Break. Da sind wir allerdings durchgekommen und sind dann die ganze Nacht über getuckert. Bis wir dann, ich mach's jetzt mal kurz, insgesamt dauerte die Überfahrt über 12 Stunden, bis wir dann in Komodo dort gelandet waren, wo sozusagen der Eingang zum Nationalpark war. Mhm. Dort konnte man sogar übernachten. Da waren so ein paar Holzhütten und da haben wir erstmal unser Gepäck reingeschmissen und weil inzwischen, bis das alles soweit war, war es dann auch schon etwas später geworden und der Ranger im Nationalpark sagt, also wenn ihr die Komodo sehen wollt, dann am besten morgens früh. Okay. Und er warnte uns aber auch. Er sagte, geht hier bloß nicht irgendwie draußen rum, weil die laufen hier frei rum und die Viecher sind echt gefährlich. Hm. Das habe ich später auch mal in der Dokumentation gesehen, im Fernsehen, dass die also tatsächlich mit ihrem Schwanz, mit einem Schlag des Schwanzes können die einen großen Hirschen töten.
Ja.
So, davon haben die sich dort auch ernährt.
Und diese Warane sind auch unfassbar schnell.
Die sind sehr schnell.
Können schwimmen.
Können schwimmen. Das wussten wir aber alles noch gar nicht in dem Moment, weil es gab eine Situation, das war noch an dem Tag, wo wir dachten, okay, wir sehen die gar nicht. Und wir saßen am Strand und so hin und wieder mal ins Wasser gegangen. Und mit einmal kam am Strand entlang ein Komodo auf uns zugerannt. Relativ schnell. Und wie in einer Panik rein ins Wasser.
Oh.
So. Wie gesagt, dass der schwimmen konnte oder dass diese Viecher das wohl auch gerne mal machen, das wussten wir in dem Moment noch nicht.
Und wahrscheinlich wusstet ihr auch nicht, dass die alles mit Haut und Haaren und Klamotten
verschlingen. Nee, in dem Moment wussten wir das alles noch nicht. Aber das war ein ziemlich riesiges Viech und sehr eindrucksvoll. Und wir waren im Wasser und der drehte aber dann ab und verschwand wieder im Busch. Ich muss dazu sagen, die Insel ist unbewohnt, bis auf die paar Leute da im Nationalpark. Und wir hörten dann, dass es auf der Insel ganz im Osten, würde es noch ein kleines Dorf geben. Mhm. So, sonst lebt da niemand.
Und mit wem bist du unterwegs gewesen, weil du jetzt wir sagtest?
Mit Walter. Walter war ja mit.
Das heißt, ihr wart zu zweit
und
der Fischer.
Wir waren zu zweit und der Fischer und da waren noch so 2-3 Leute an Bord, junge Leute. Weiß nicht, ob das Kinder von dem Fischer waren.
Ja.
Und das war so ein Holzboot. Wie gesagt, wir werden ein Foto einstellen, damit man sieht, wobei das eigentlich größer aussieht, als es wirklich war, finde ich wenigstens. Also da war auch nichts mit Kabine, da war so ein Verschlag drauf, wo man dann auf den harten Holzplanken schlafen konnte.
Ja.
Jedenfalls am nächsten Morgen dann sind wir in den Busch und es gab dann so eine Stelle, so ein ausgetrocknetes Flussbett, wo die Komodos sich gerne versammeln. So. Und wir hatten ein Stück Fleisch mitgebracht.
Oh.
In aller Voraussicht, ja, weil sonst lockt man die Viecher kaum an und hatten ja nicht so viel Zeit, so. Jedenfalls haben wir das über so einen Baum gehängt. Wir waren oben auf der Böschung dieses Flusses, dieses ausgetrockneten Flussbetts und haben dieses Stück Fleisch dann an eine Strippe gehängt, hat uns der Ranger dabei geholfen und ja, zack. Es dauerte also, glaube ich, nur Bruchteile von Sekunden. Da kamen die Viecher da aus dem Busch geschossen und haben sich dann darüber hergemacht und haben dann und sich natürlich auch um den Bissen gekloppt, wie verrückt.
Mhm.
Und ja, und haben dann auch das Tau oder der Tampen, wo das dran hing, haben die gleich mit verschlungen. Also insofern, du hast recht, sie verschlingen alles. Ja, so. Und dann sind wir also wieder zurück und dann sahen wir unser Bootchen in der Bucht da rumtuckern und dann immer wieder der Motor ausfallend und so. Und dann kam irgendwann mal der Captain, der Bootsführer, kam an den Strand und sagte, also ich muss hier noch so ein bisschen üben, irgendwie mit dem Motor hapert. Und aber wir würden sowieso erst heute Nacht fahren beim Mondschein. Das taten wir aber dann nicht, weil der Mond schien zwar helle, aber das Schiff und der Motor war immer noch kaputt. Also verbrachten wir dann da nochmal eine Nacht und an dem nächsten Morgen habe ich dann das geschrieben, was ich am nächsten Tag vorgelesen habe. Zumindest ein Teil davon. So, und dann, da haben wir dann noch einen Tag verbracht, haben uns eigentlich auch wirklich kaum von der Unterkunft, von diesen Hütten entfernt, wo wir dachten, diese Viecher laufen hier tatsächlich überall rum. Und ja, so, und dann verging noch mal so der Tag und dann zum Abend hin kam der Captain wieder, der hat den ganzen Tag versucht, dieses Boot wieder in Schwung zu bringen. Und mit einmal hörten wir tatsächlich, der Motor ging und er fuhr dann ein paar Mal im Kreis und kam dann mit dem Bootchen da wieder an den Strand oder in Strandnähe und sagte, okay, heute Abend fahren wir ab. Das haben wir dann auch gemacht und sind dann losgetuckert, noch durch die Bucht wieder. Und da waren dann noch so ein paar Fischerboote, so mit auch so kleine Auslegerboote. Also da sind höchstens ein oder zwei Leute drin. Die hatten auch Lampen, insofern sah man sie. So, da sind wir durchgetuckert, so, und dann kamen wir raus aus der Bucht und dann kamen wir schon wieder in die Strömung. Und das Ganze dann nachts und dann im Dunkeln. Naja, fast dunkel, okay, der Mond schien. Und dann trieben wir da fröhlich vor uns hin. Der Motor ging zwar noch, aber es dauerte gar nicht lange, da setzte der aus. Und das war's dann. Ich kann schon mal vorweggreifen, das war's für die nächsten 4 Tage. Und wir sind mit dem Boot auch nicht zurückgefahren. Wir sind dann morgens irgendwo angetrieben worden in der nächsten Bucht. Das hatte der Captain wohl irgendwie hingekriegt, dahin zu steuern. Und aber hat er sich dann immer weiter bemüht, diesen Motor wieder in Schwung zu bringen. Und aber nur mit dem Ergebnis, dass wir dann mal wieder in die Bucht, ins Wasser, also auf dem Wasser gewesen sind und dann letztendlich auf den Korallen mehr oder weniger saßen oder vor den Korallen. Da war so ein Korallenriff, das ging fast bis an den Strand und das war, weiß ich, sag mal so bestimmt 100 Meter breit. Dann kam der Strand. So, da saßen wir dann fest. Und wir hatten noch etwas zu essen und wir hatten auch Wasser dabei, was wir damals mit Mikropur versucht hatten zu desinfizieren. Mhm. Hat offensichtlich geklappt, weil mit dem Magen hatten wir nichts, außer dann irgendwann mal Hunger. Und ja, jedenfalls, der Motor ging überhaupt nie wieder an und wir saßen da und warteten und warteten und irgendwann dachten wir, okay, irgendwann ist das Wasser zu Ende. Und der Captain sagte eben auch, ja, da gibt es dieses Schiff und außerdem kommt ja, ist ja da der Nationalpark, ihr könnt ja da irgendwie versuchen, wieder hinzukommen. Aber wie gesagt, wir waren wohl so um die 10 Kilometer weg und einer anderen Bucht und es ist sehr bergig dort oder hohe Hügel. Und sind dann, haben wir uns entschlossen, okay, wir versuchen jetzt einfach irgendwie über die Korallen zu kommen, möglichst bei Hochwasser, weil ne, bei Ebbe gucken die Korallen raus und zerfetzen dich sozusagen. Ja. Ne? Das haben wir dann auch geschafft.
Also seid ihr geschwommen?
Wir sind geschwommen, ja. Es war ja nicht so weit, also 100 ja, Meter, 150 Meter oder so. Und wie gesagt, das Wasser war kristallklar, warm. Das war nicht das Problem, die Korallen waren eher das Problem.
Ja, die Haie im
Knietiefenwasser. Die Haie haben wir auch oft gesehen, auch wo wir da 2-3 Tage gewartet haben, weil wir dann alle Stunde mal ins Wasser gesprungen sind. Einer stand immer oben und hat geguckt, ob Haie kommen und der andere ist eingetaucht, weil es natürlich kochend heiß war und schwül. Klar. Und zum Abkühlen da immer mal wieder ins Wasser, einmal ums Boot rum und wieder zurück. Wir waren also schon so ein bisschen salzverkrustet. Weil von unserem Trinkwasser wollten wir natürlich auch nichts benutzen zum Abspülen.
Natürlich nicht.
Dann sind wir an den Strand und dann sind wir losgelaufen. Und ziemlich schnell haben wir gedacht, okay, wir versuchen jetzt da oben auf den Berg zu kommen und von da oben hat man einen besseren Überblick. Vielleicht konnten wir irgendwas sehen, wo sich menschliches Leben regt oder so. Das, wie gesagt, wir wussten ja nicht ganz genau, wo was sein würde. Man hat ja in dem Moment noch nicht mal richtig das Gefühl, in welche Richtung man guckt, fährt oder so. Wir hatten keinen Kompass dabei. Also jedenfalls Berggipfel erschien uns irgendwie die richtige Position. Und sind dann da auch hoch. Die Insel ist also eigentlich nur mit hohem Gras bewachsen. Dann gibt es ein paar Haine dort, aber sonst eigentlich dieses hohe Gras. Und dann musste man natürlich immer dran denken, was einem immer gesagt wird, wenn man in den Tropen oder woanders durch hohes Gras geht, feste Schuhe anziehen, ne? Wegen der Schlangen.
Klar.
Die gab es da wohl auch. Aber, und ja, feste Schuhe, meine waren so ein paar leichte Mokassins, von denen irgendwie bald die Sohle abfiel. Ich glaube, ich habe sie noch durchlöchert, weil es ein einziges Souvenir von dieser Schiffbrüchigkeitstour. Und als wir oben auf dem Berg dann angelangt waren und uns umdrehten, guckten wir auf die Bucht runter, wo unser Schiff verankert war und sahen, dass dort gerade ein zweites Schiff angelegt hatte. So, jetzt waren wir aber inzwischen 2-2,5 Stunden entfernt,
ja. Die
Zeit, die es brauchte, um auf den Berg da zu steigen. Und dachte, was machen wir denn jetzt? Okay, der Kapitän hat dann sicherlich dem anderen Captain Bescheid gesagt, da sind zwei, die müssen irgendwie wieder zurück nach Sape. Also das konnten wir nur hoffen, ne? Dass das
Klar. So
eintraf. Und haben gedacht, okay, wir gehen jetzt mal einfach auf der anderen Seite runter, also in die gleiche Richtung. Weil da waren noch mehrere Buchten zu sehen von oben. Und dann haben wir, okay, nehmen wir jetzt die nächste Bucht darunter und hoffen, dass der Captain uns sucht, der andere von dem anderen Schiffchen. Also das Boot war nicht größer als das, was wir vorher da, mit dem wir vorher gekommen waren. Dann sind wir da runter und ging es natürlich viel schneller. Glücklicherweise haben wir nirgendwo Kommodos gesehen. Hätten wir auch nicht gesehen in dem hohen Gras. Was wir gesehen haben, waren ein paar Hirsche und ein Wildschwein. Ist auch nicht so ganz ungefährlich.
Ja.
Aber das war zu dem, was da weiter passiert, eigentlich harmlos. Und waren dann da unten am Strand, muss man dazu sagen, absolute Windstille. Und mit einmal hörten wir so ein Tuckern aus der Ferne. Und und waren natürlich schon ganz gespannt, was passiert. Und dann kam mit einmal so ein riesiges Auslegerboot um die Ecke rum. Mhm. Also das hatte bestimmt so einen Durchmesser von einem Ausleger zum anderen, weiß ich nicht, 10 Meter oder so, war gigantisch. Das Boot, was da um die Ecke kam, dieses riesige Auslegerboot, das erinnerte mich an das Boot, was Bob Hopeman gebaut hatte, ja, von dem ich in der letzten Folge gesprochen habe. Und wir waren natürlich weiter und ich echt happy, Rettung naht. So. Und das Boot kam dann bis ungefähr 50 Meter an den Strand heran und mit einmal drehte es ab. Einfach so. Also keine Ahnung warum, haben wir damals nicht erfahren, es drehte ab und fuhr davon.
Oh Gott, also das heißt, um da vielleicht jetzt die Situation mal einzuordnen ein bisschen. Ihr wart auf dem Weg nach Komodo, habt es geschafft, dahin zu kommen und dann letztlich im nächsten Schritt erleidet ihr Schiffbruch, seid auf dieser Insel an einem Ende, wo keine anderen Menschen sind und wahrscheinlich körperlich ja auch extrem ausgezehrt, oder?
Nee, das waren wir eigentlich nicht. Also das Gift zu mir, also das steht hier bei mir. Wir hatten immer so ein bisschen was zu essen. Mhm. Also als wir da geankert haben in der Bucht, bevor wir über die Korallen gegangen sind, weiß ich, hin und wieder kam mal irgendwie ein Fischer vorbei mit seinem Auslegerboot und hat uns dann irgendwie einen kleinen Fisch rübergeschmissen oder so. Und der Kapitän hatte Reis dabei und als wir da geankert sind, wie gesagt, da kam hin und wieder mal so ein kleines Fischerboot vorbei, so ein Auslegerboot und hat uns einen Fisch rübergeschmissen. Der hat dann irgendwie ein Feuerchen gemacht und diesen Fisch gebraten. So. Aber was ich mich nicht erinnern kann, aber das habe ich in meinem Tagebuch gelesen, das, was er als Geschirr dabei hat, das war völlig verdreckt. Mhm. Und so Plastikgeschirr, dass ich eigentlich mich sowas von geekelt habe, dass ich das gar nicht essen konnte. So. Aber irgendwann war es dann doch so, der Hunger treibt's rein. Klar. Und wir dachten, okay, so oder so, irgendwie müssen wir versuchen, zumindest bei Kräften zu bleiben, weil wir auch in dem Moment gar nicht wussten, wie lange das dieses Ganze da noch anhalten würde. Dann frisst man eben auch verdrecktes Zeug. Die Tatsache, dass dieses Boot umgedreht hat, hat uns natürlich erstmal so eine kleine Verzweiflung geschmissen. Aber weil wir wussten natürlich in dem Moment gar nicht mehr, was wir machen. Wir wussten nur eins, dass das nicht das Boot war, was wir vorher gesehen hatten vom Berg aus.
Ja.
Und hatten natürlich irgendwie die Hoffnung, dass dieses Boot dann auch noch vorbeikommen würde.
Ja.
Und das tat es tatsächlich auch. Aber das hat noch so ein paar Stunden länger gedauert. Und das war, wie gesagt, so auch so ein Fischerboot wie unser eigenes, was wir da geschadert hatten. Und das kam dann tatsächlich an den Strand und hat uns mitgenommen.
Wo war denn der Fischer zu dem Zeitpunkt? War
die der Fischer ist immer dort in der Bucht geblieben.
Immer auch beim Boot?
Immer beim Boot, genau.
Hm, okay.
Da hat er sich auch nicht wegbewegt. Wie sollte er auch?
Naja.
Der wäre auch nicht mit uns auf den Berg gekommen, sag ich mal so. Kapitän bleibt beim Boot, ne?
Ja.
Er lässt als letzter das sinkende Schiff. Nun ist ja zum Glück nicht gesunken, aber das andere Boot kam vorbei und hat uns dann mitgenommen. Aber fuhren eigentlich nicht in die Richtung, in die wir wollten. Nämlich, wir wollten wieder zurück nach Sape, also auf die Insel Sumbawa. Und er fuhr aber Richtung Komodo Village, genau. Und dann, wie gesagt, Walter spricht ja Indonesisch, aber die haben sich kaum verstanden, weil der einen anderen Dialekt sprach, eine andere Sprache sprach. Aber was wir verstanden haben, dass er eben in dieses Dorf fahren wollte und dort irgendwas abliefern. Und dann würde er zurück nach Sape fahren. Okay, dann sind wir in dieses Dorf gefahren. Das liegt ganz im Osten von Komodo. Das bestand so aus 50, 60 Pfahlbauten. Auch wieder insgesamt sehr marode, was ich dann und die Leute auch, ich würde mal sagen, sehr runtergekommen mit zerrissenen Kleidern. Und was ich dann später erst gelesen habe, weil ich dann eigentlich zu Hause erst wieder über Komodo recherchiert habe, dass das ein Dorf war und dort lebten Nachfahren von Strafgefangenen.
Oh, okay.
Die hatte man, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann das war, aber und zu welcher Zeit, Sukarno-Zeit vielleicht oder davor, das weiß ich nicht mehr genau, die hatte man dort abgesetzt.
Und deren Nachkommen lebten
jetzt. Und deren Nachkommen, und wahrscheinlich waren auch noch einige, weil wir ein paar alte Männer dabei, die sicherlich dabei waren, die zu diesen Strafgefangenen gehörten. Wie gesagt, das wussten wir aber da nicht. Die Leute waren auch unheimlich freundlich und wir haben da Fotos gemacht und was ich auch wieder gelesen habe bei mir, war, dass die ihre Kinder extra nett angezogen haben, damit die auf den Fotos nett aussehen. Das fand ich also ganz süß. Hm?
Aber man kann zumindest mal Zwischenbilanz ziehen und sagen, in vielen Situationen habt ihr wahrscheinlich wesentlich ruhiger reagiert, als ihr es getan hättet, wenn ihr vieles gewusst hättet.
Das stimmt
also
wohl.
Sowohl die Komodo-Warane kanntet ihr nicht, als auch den konntet nicht absehen, dass der Motor so streikt und ihr konntet auch nicht absehen, dass ihr da in eine Kolonie von Strafgefangenen reinlatscht. Das ist alles natürlich, da begegnet man dem Ganzen ein bisschen anders, wenn man es dann im Nachhinein weiß.
Ja, das ist wohl richtig. Wir haben dann dort im Dorf auch was zu essen gekriegt. Auch wieder total verdrecktes Plastikgeschirr, aber das war dann auch schon egal.
Hatten die denn eine stehende Verbindung zu
Nein.
größeren Orten?
Nee, überhaupt irgendwas? Nicht. Also das war eigentlich der Ort, wie wir dann auch dort erfuhren, wo die Fähre, wenn sie dann gegangen wäre, angelegt hätte, um dann weiterzufahren nach Flores, also zur nächsten Insel.
Haben die ihre ganze Versorgung über die Insel geregelt oder haben die Sachen geschickt bekommen?
Ich denke, dass die verpflegt wurden von den Fähren, die da immer wieder was mitgebracht haben, weil auf der Insel und wahrscheinlich auch einen eigenen kleinen Garten oder so. Aber wir haben da nicht viel von gesehen. Aber was da wuchs, waren Kokosnusspalmen. Mhm. Und das war natürlich etwas, was wir uns gleich haben runterholen lassen.
Klar.
Weil, wie man weiß, Kokossaft, Kokoswasser stärkt, da sind Vitamine drin und so weiter. Und die haben wir dann bekommen und haben die getrunken. Die sind ja auch rein, sauber. Also da muss man keine Angst haben. Dann kam irgendwann wieder dieser Kapitän vorbei und sagte, okay, heute Abend fahren wir ab. Wir müssen erstmal wieder warten, bis der Mond scheint. Weil ohne Mondschein kommen wir hier über die Korallen und so weiter nicht. Und Mondschein und Flut muss sein. Oder so halbwegs Flut. Und dann sind wir da abends.
Nur um da mal kurz einzuhaken, ist es so, dass man da sozusagen, dass das normal ist, dass man immer nachts fährt, wegen der Hitze? Oder wieso ist immer dieser Mondschein, diese Nachtgeschichte?
Ich ahne mal, man kann sie, ich weiß nicht, ob die sich nach einem Stern orientiert haben.
Kann
gut
natürlich sein. Ja.
Und wenn der Mond scheint, siehst du ja auch Inseln. Ne? Ich meine, dann siehst du was auf dem Wasser.
Ja.
Du siehst zwar die Korallen nicht, weil das Wasser unter dir ist dunkel, aber die wissen natürlich auch Bescheid über Ebbe und Flut. So, und wissen natürlich dann auch, dass wenn die Flut eine gewisse Höhe hat, dass sie dann keine Angst haben müssen, dass sie auf den Korallen landen.
Ja,
das sind ja Seefahrer in dem Sinne, ja. Oder Fischer, die sich mit solchen Gegebenheiten natürlich auskennen.
Klar.
Abends um 11 sind wir dann losgetuckert. Immer tucker, tucker, tucker. Also ich sag das jetzt immer so, aber so war es dann tatsächlich auch. Wir fuhren dann in die Passage hinaus zwischen den beiden Inseln. Die gegenüberliegende Insel ist Rincón. Und die Passage ist auch nicht so breit, also vielleicht 5-6 Meilen. Und ich konnte mich auch noch dran erinnern, auf dem Hinweg, oder wenn es hell ist, dann ist sie manchmal so flach, dass man eben unten was sehen kann. Das Wasser ist ja kristallklar. So, und anfangs waren da auch, wir haben natürlich keine Strömung gesehen, aber wir fuhren da ziemlich zügig. Das heißt, die Flut oder die einsetzende Ebbe, kann ich mir genau sagen, zog uns zügig da an den Inseln oder Inseln entlang. Und etwas beruhigt sind wir dann auch eingeschlafen, so auf den Holzplanken.
Was wahrscheinlich auch schon länger nicht mehr vorgekommen ist.
Ja, genau. So, und haben offensichtlich auch ganz gut geschlafen. Als wir aufwachten, lagen wir an einem Strand, den kannten wir noch nicht, und das Boot war leer. Also vorher waren da so 7,
aber
8.
Ihr lagt im Boot.
Wir lagen im Boot, ja. Wir lagen im Boot. Das Boot war leer und vorher waren da, ich sage schätzungsweise, so ein halbes Dutzend Männer, die mit zurück wollten nach Sape drauf. Und wir hatten keine Ahnung, was los war. Also wir kamen uns zwar nicht verlassen vor, aber dachten, irgendwo müssen die ja dann sein.
Ja.
Und saßen dann, das war schon hell, und saßen dann irgendwie da an Deck und guckten aufs Land. Und da waren so Hügel. Und mit einmal sahen wir hinter den Hügeln oder oben auf dem Hügelkamm, sahen wir dann mit einmal Köpfe auftauchen und wieder verschwinden. Und man konnte sich vorstellen, dass am Hügel entlang gerannt wurde, also diese Truppe von Männern.
Mhm.
Bloß, was die da machten und warum die da rannten, das, also ich habe hier geschrieben, sah aus wie ein Kasperle-Theater, ja. Muss ich so einen grünen Hang vorstellen und dann dahinter tauchte immer mal wieder einer auf und verschwand wieder. Und dann dauerte es noch eine ganze Weile und dann kam ein Mann dann zurück zum Boot und erklärte uns, was die da machen und sagte, wir jagen Ziegen. Okay. Das war etwas, was wir nun wiederum gar nicht verstanden, weil wir hatten in Sape und in dem Fischerdorf eigentlich reichlich Ziegen gesehen. Aber die Erklärung war dann, dass sie irgendwie frisches Blut brauchten für ihre Ziegen. Also, ne, weil zu viel Inzucht und so weiter und so fort ist nicht so richtig gut auf Dauer.
Mhm.
Sie jagten jetzt noch eine ganze Weile und ja, irgendwann hatten sie dann mal eine Ziege gefangen und die wurde dann auch an Bord transportiert und kam dann mit.
Ja.
Und ja, dann ging das irgendwie weiter, dann haben wir nochmal irgendwo Stopp gemacht und kamen dann tatsächlich auch wieder an unserem Boot an.
An welchem?
An unserem ursprünglichen Boot, genau, an dem kaputten. Das war auch immer noch kaputt und wir hatten auch noch Gepäck drauf, deswegen wollten wir das umladen. Und Das ist dann auch passiert und wir dachten, irgendwie gleich geht's weiter. Aber
der Kapitän?
Der Kapitän war auch noch da.
Das heißt, der hat die ganze Zeit beim Boot gewartet?
Der hat die ganze Zeit beim Boot gewartet, ja. Inzwischen waren, weiß ich nicht, 3 Tage oder so vergangen insgesamt. Ne? Oh Gott. Und mit seinen zwei Leuten, die da, zwei Jugendlichen, die da noch mit an Bord waren. Also ich denke, dass seine Kinder waren.
Ja.
Und dann hat er von uns, also von unserem Schiff, der Kapitän hat ihm dann noch Wasser gegeben und wahrscheinlich noch einen Sack voll Reis oder jedenfalls Reis. Und die haben dann stundenlang geschnackt, also worüber sie unterhalten haben, wahrscheinlich irgendwie eine Lösung gefunden, wie der Captain da von unserem alten Boot da irgendwie wieder wegkommt, also Hilfe schicken. Und dann sind wir losgesegelt, ja, dann, weil guter Wind war und kam dann wieder da in die Strömung und so weiter, aber es ging irgendwie ganz gut voran, dann kamen wir nachher richtig in Wind und sind dann hinter eine dazwischenliegende Insel gefahren, ein bisschen Windabdeckung und ja. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft nach Sabel. Da also kamen wir dann
zum
abends.
Startpunkt sozusagen. Bitte?
Zum Startpunkt. Zum Startpunkt. Und da kamen wir dann abends an um, also auf alle Fälle im Dunkeln, irgendwie um 9:30,
ja.
Weiß nicht mehr so genau. Und und haben natürlich überhaupt nichts gesehen. Also dann funkelten irgendwo so ein paar Leuchten, ne? so
Windlichter.
Da konnten wir so ein bisschen orientieren, aber. Wir wussten natürlich jetzt gar nicht, was losging. Uns war nur vorher klar, dass wir in dem Dorf eigentlich kaum Hilfe finden würden und schon gar kein Auto, um nach Beamer zurückgekommen, also da, wo unser restliches Gepäck lag und von wo wir wieder wegfliegen konnten. So, und jetzt passierte aber mitten im Dunkeln mit einmal so eine Stimme vor uns, Hello, Mister, Hello, Mrs. Und dachten dann, ich dachte, okay, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Und siehe da, es war jener BMO-Fahrer, der uns dahin gebracht hatte,
ach,
5 oder 6 Tage vorher. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, irgendwann müssen die ja mal wiederkommen.
Und hat treu gewartet,
wobei ich natürlich auch damals dann oder dann natürlich dachte, der hat nicht nur treu gewartet, sondern der hat natürlich auch noch einen richtigen Gewinn irgendwie da gesehen. Wenn da was passiert ist, dann werden die sicherlich mir auch noch ein bisschen mehr Geld geben, um wieder zurückzukommen zum Flughafen. Das taten wir dann auch. Also hat er mit einmal, wir hatten, glaube ich, für die Hinfahrt haben wir, glaube ich, irgendwas mit $100 bezahlt und dann für die Rückfahrt 100, war weniger, also 50 und dann, aber die Rückfahrt nach Beamer, die sollte dann $100 kosten. Aber ich meine, das war uns natürlich scheißegal.
Völlig egal.
Völlig egal. Hauptsache raus aus diesem Drecksloch von Fischerdorf und zurück nach Beamer. Und ja, da waren wir dann so sogar noch vor Mitternacht und haben tatsächlich auch noch in so einem Losmen, also das ist eine Herberge, eine indonesische, haben wir noch ein Zimmer gefunden. Und die Leute waren dann so freundlich, dass sie uns auch noch einen Nasi Goreng nachts gemacht haben. Und zu der damaligen Zeit gab es, also außerhalb wahrscheinlich von Bali, in Hotels gab es keine Duschen, sondern da gab es etwas, das nennt man Mandi. Das ist ein Becken mit Wasser, Süßwasser gefüllt. Ich sag mal so Durchmesser vielleicht, ja, 70, 80 Zentimeter. Und das ist dann so fast brusthoch. Und man stellt sich daneben und schöpft Wasser raus und übergießt sich damit. So, das war damals die Sache, Mandi. Aber Walter und ich, wir hatten natürlich nichts Besseres zu tun, als so wie wir waren, zack, über diese brusthohe kleine Kachelwand zu klettern und uns da reinzuhocken mit dem Nasi Goreng in der Hand und uns des Lebens zu freuen, dass wir gerettet waren.
Wahnsinn. Und ist es denn so gewesen, dass nach diesem stundenlangen Gespräch zwischen eurem ursprünglichen Kapitän und euren, ich sag jetzt einfach mal, Rettern quasi, ist der Kapitän mitgefahren oder ist er zurückgeblieben?
Nein, der ist zurückgeblieben, auch mitsamt seinen Kindern. Und wir haben dem dann noch Geld gegeben, aber wir dachten, wenn ihn da irgendeiner abholt, dann will er bestimmt auch wieder Geld haben.
Also, ja.
Der tat uns natürlich auch leid, aber er wollte auch von seinem Boot nicht runter. Also er hätte theoretisch mit uns fahren können, wollte er, aber er wollte das Boot nicht alleine lassen.
Wahnsinn. So,
und dann war es dann. Aber die Geschichte ist ja eigentlich, wie das bei anderen Geschichten auch war, es gibt da wieder mal eine Querverbindung.
Erzähl mir von der Querverbindung, was meinst du?
Ja, wie gesagt, wir hatten ein glückliches Ende gefunden.
Ja, so viel ist ja schon mal das
so Wichtigste. Viel ist schon mal deutlich hier an dieser Stelle. Und wir sind dann von Beamer zurück nach Bali geflogen und haben dann noch weitere Inseln besucht. Und ich muss dazu sagen, da gibt es wahrscheinlich dann noch mal 1 oder 2 aufregende Geschichten, was wir immer wieder erlebt haben. Aber jetzt erzähle ich erstmal etwas über diese Querverbindung. Ein paar Jahre später da war ich dann schon voll im Reisejournalismus drin, war ich eingeladen nach Apulien. Es war eine internationale Pressereise und an einem Abend saß ich zusammen neben einer Schweizer Journalistin. Und wir kommen so ins Gespräch und sie fragt mich, was so mein Lieblingsziel sei und wo warst du, wo fährst du hin, was passiert, was ist dein Lieblingsziel? Und wir kamen also beide eigentlich auf Indonesien. Mhm. Wobei für mich war das die erste Reise, aber mir hatte das schon trotz dieses Abenteuers super gefallen. Wir waren ja dann danach auch noch fast 6 Wochen unterwegs,
was auch schon
in Indonesien.
Wieder Bände spricht.
Genau, und dann sagte die Schweizerin, aber ich habe da eine Erinnerung, die mich lange Zeit davon abgehalten hat, wieder nach Indonesien zu fahren. Ich sage, was war das denn für eine Erinnerung? Und dann sagte sie Komodo. Und ich sage, Komodo, da habe ich auch noch was zu erzählen. Dann erzählte ich ihr diese Geschichte von unserem Schiffsbruch und sie hörte lautlos zu und grinste dann so ein bisschen. Und dann sagte sie am Ende, das, was du vorher auf Bali gehört hast, nämlich, dass da einer verschwunden ist und man nur noch die Kamera von dem gefunden hat, das ist tatsächlich so gewesen. Da war ich nämlich dabei.
Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht.
Ich sag, ja, ich war natürlich völlig überrascht und ich sag, was war denn da passiert? Ja, sagt sie, das muss dann eine Weile vor euch gewesen sein. Da gab's eine Einladung von der indonesischen Regierung, um Bali sich anzugucken und eben einen Ausflug zu machen zu einem außergewöhnlichen Ziel. Und das war Komodo. Und dort sind wir dann auch hin, sagt er, aber mit einem eher größeren Schiff. Also das war überhaupt nicht das Problem. Und zum Teil geflogen, zum Teil mit dem Schiff, weil anders kommst du nach Komodo gar nicht. Und ja, dann haben wir die Komodos da gesehen. Und wir waren eine Gruppe von, sagte sie, irgendwie 5, 6 Leuten. Also ich glaube, alle aus der Schweiz. Und ja, dann haben wir die Komodos gesehen und einer war irgendwie, ein älterer Mann war zurückgeblieben, weil er hatte eigentlich keine Lust auf die Komodos irgendwie. Ob der Angst hat oder nicht, war nicht so ganz klar. Jedenfalls blieb der zurück. Und als wir dann zurück an den Strand kamen, da wo wir wieder das Boot besteigen sollten, war der verschwunden. Und dann haben wir nach ihm gesucht und haben ihn nicht gefunden. So, und nun, dann kamen natürlich auch die Ranger und die haben dann im Busch gesucht und haben diesen Typen nicht gefunden. Dann wurde irgendwie, benachrichtigt worden sein, jedenfalls kam von irgendeiner Insel kam Hubschrauber,
ja,
und haben den dann von oben gesucht und auch nicht gefunden. Was sie dann letztendlich gefunden haben, war eine Kamera, die irgendwo an einem Baum hing.
Ja.
Und das war's. Der war verschwunden. Ja, irre. Sagte sie auch, wir wussten eigentlich gar nicht, was wir machen sollten, weil wir mussten irgendwann mal abfahren, aber wir waren dann irgendwie, waren die wohl noch einen Tag länger da, aber es war absolut ergebnislos. Und ja, es war dann einfach so, dass gesagt wurde, der ist wahrscheinlich von den Komodos tatsächlich gefressen worden.
Wahnsinn. Und wie wir schon besprochen
und,
haben,
ja, und,
mit Haut und Haar
und ja, und Klamotten. Keiner, man konnte dann natürlich auch nur theoretisieren, warum und weswegen. Und die Schweizerin sagte dann zu mir, es war, da war schon etwas älter und vielleicht hat er einen Herzinfarkt gehabt. Vielleicht ist er von so einem Viech überfallen worden. Jedenfalls jedenfalls später bekannt, dass diese Komodos eben jemanden anfallen können, beziehungsweise mit einem Schwanzschlag töten können. Und das ist wohl passiert. Und dann haben sie den mit Haut und Haaren verspiesen.
Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Aber man muss wirklich sagen, es ist doch Wahnsinn, dass die Geschichte anfängt auf Bali, wo du von dieser Geschichte hörst und dass man dann in Apulien eine Auflösung bekommt. Und dazwischen liegt eben dieser Schiffbruch. Eine unglaubliche Geschichte. Und wirklich, ja, ich glaube, selbst für jemanden mit so langer Erfahrung im Reisen und als Reisejournalistin kein normales Erlebnis, die jetzt noch so erfahrene Leute erleben, dass man Schiffbruch auf Komodo erleidet.
Nee. Wahrscheinlich hat es das dann auch später. Ich meine, heutzutage ist es so, dass Kreuzfahrer dort anhalten, ja, wenn
ja,
die zwischen Indonesien langfahren und nach Richtung Australien oder so, ja.
Ich stelle es mir auch immer so ein bisschen vor, ich meine, wir sind 1985, ich kann es natürlich nicht nachempfinden, aber das reine Gefühl der Abgeschiedenheit ist ja auch heutzutage ein ganz anderes.
Ein ganz
als
anderes,
das
keine Kommunikation, ja, wie damals schon während meiner Geschichte auf den Philippinen. Ja,
ja.
Kein Handy, kein Nix. Und ich sag mal, in Indonesien zu telefonieren, das war fast noch schlimmer als auf den Philippinen.
Ja.
Da gab es immer nur Telefonhäuschen im Dorf oder im nächsten gelegenen Städtchen oder so, da gab es überhaupt noch keine Telefonleitung.
Ja. Ja, und dann auch, dass es eben ein riesen Inselkomplex ist, wo man ja auch irgendwie immer angewiesen ist auf ein Boot oder auf die Leute vor Ort und wie gut die vernetzt sind, das weiß man ja auch nicht.
Na, über Funk ging natürlich alles, ja. Ne? Und ich meine, Flugverbindung gab es eigentlich immer, aber eben nicht zu jeder Insel.
Ja.
Also 17.000 sind es insgesamt, ne, in Indonesien.
Eine ganz irre Geschichte. Und ja, wie du schon angedeutet hast, wahrscheinlich werden wir uns im Laufe dieses Podcasts noch mal nach Komodo bewegen.
Nee, nach Komodo nicht, sondern dann geht es auf die Insel Borneo.
Ah, okay. Ich freue mich sehr drauf.
Das war nämlich im Anschluss.
Ah, okay. Ich freue mich sehr drauf. Ja, vielen Dank für diese Geschichte. Ein absolutes Abenteuer schon wieder. Und wenn man bedenkt, wenn man die letzte Folge jetzt gehört hat, dass das in so kurzem Abstand passiert. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Vielen Dank dafür. Ganz, ganz großartig.
Okay, und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja.